Sicher am Ziel ankommen. Das ist das Thema von heute Morgen. Und ich glaube, das ist einer von diesen Wünschen, der immer wieder neu tief bei uns drin ist. Wenn wir eine grosse Reise machen und am Ende der Reise, was machen wir vielfach? Wir schicken ein SMS oder Leute da und sagen, ich bin gut angekommen. Oder umgekehrt. Wir gehen auf eine Reise und unsere Angehörigen sagen uns noch als Letztes, wenn du dann angekommen bist, dann schick noch ein SMS, ob du gut angekommen bist. Ich glaube, das ist einer der Wünsche, der immer wieder neu bei uns tief drin ist. Sicher am Ziel angekommen. Oder ein weiteres Beispiel, ich darf das erzählen. Übrigens, wenn ich ein Beispiel aus der Gemeinde erzähle, frage ich immer vorher, ihr müsst nie Angst haben. Vor zwei Wochen ist ja der Werner Hediger mit fast 80 nochmal eine Missionsreise gemacht nach Brasilien. Und am vorletzten Tag bin ich noch ganz schnell vorbei bei ihnen, beim Emmi und beim Werner. Und als ich in der Stube gesessen bin, habe ich gefragt, wie macht's dir so, Werner? Dann sagt er, ich bin schon ein bisschen nervös, ob ich denn gut ankomme. Und dann habe ich Semi angefragt und ihr kennt ja Semi, in seiner wohltuenden Offenheit sagt sie mir ganz ehrlich und lachend, mir stinkt's. Wir verstehen das. Die Spannung kommt der Werner gut an. Dass wir sicher am Ziel ankommen, das ist nämlich gar nicht selbstverständlich. Sicher am Ziel ankommen. Auf der anderen Seite ist das der grösste Wunsch, den Gott für uns alle hat. Dass wir gut und sicher am Ende von unserem Leben am richtigen Ziel ankommen. Und das ist eigentlich auch das Thema von unserem letzten Text, jetzt aus dem 1. Thessalonicherbrief, Kapitel 5. Ich möchte euch einladen, dass wir den Text miteinander lesen, ab Vers 19 bis zum Schluss. Kommt einem vor, der Paulus noch zum Endspurt jetzt ansetzt und noch ganz viel ins Reisegepäck einpackt. Wir können gar nicht auf alles eingehen. Nur ein paar Hauptgedanken. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 19. Die meisten werden es schon gefunden haben, und sonst ist es auf Seite 907. 1. Thessalonicher 5, ab Vers 19. Da wird uns gesagt von Gottes Wort, erstens, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Betet auch für uns, Geschwister. Grüßt alle Geschwister mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Ich mache es euch vor dem Herrn zur Pflicht, oder im Griechischen heißt es sogar, ich beschwöre euch, diesen Brief allen Geschwistern vorzulesen. Weil heute so viel fehlt, müsste man leicht das nochmal wiederholen. Das ist eine interessante Aussage. Ich mache es euch vor dem Herrn zur Pflicht, oder ich beschwöre euch, diesen Brief allen Geschwistern vorzulesen. Und in der Abschluss vom Brief: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Das Thema, das wir heute ohne gewählt haben, als Überschrift, sicher am Ziel ankommen. Wie ist das eigentlich generell möglich? Dass wir sicher am Ziel ankommen, wenn wir zum Beispiel eben grosse Reise machen. Um sicher am Ziel anzukommen, gibt es eigentlich immer zwei Teile. Der erste Teil ist der, dass immer selber verantwortlich, dass wir eben am Ziel sicher ankommen. Und dann gibt es immer auch einen anderen Teil, das liegt nicht in unserer Hand, dass wir sicher an einem Ziel ankommen. Wo sind wir selber verantwortlich? Zum Beispiel, dass wir rechtzeitig Koffer packen. Oder dass wir den Fahrplan oder den Flugplan studieren, dass wir rechtzeitig das richtige Ticket organisieren. Wir können nicht auf den Flughafen gehen und sagen, ja, der Herr muss schauen, dass ich dann im Flieger bin. Und das hätte ich das auch gemacht. Und ich bin eben gesehen, heute Abend haben sie gesagt, gehen wir schon das Gepäck abgeben, dass wir morgen rechtzeitig im Flugzeug sind. Das ist ein Teil von der Reise, wo wir selber vor Ort verantwortlich sind. Aber dann gibt es einen Teil, dass wir sicher am Ziel ankommen, wo nicht mehr in unserer Hand liegt. Nämlich, wenn wir eben zum Beispiel im Flugzeug sitzen. Da liegt es nicht mehr in unserer Hand, dort wir sicher ankommen. Und das ist ja das, was uns manchmal auch ein bisschen Angst macht. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ich fliege, ich meine jetzt nicht auf die Nase, sondern mit dem Flugzeug, schlafe ich meistens schlecht Nacht vorher. Und ich habe immer so Albträume, so das Flugzeug könnte abstürzen und so weiter. Weil irgendwo, das ist eine Spannung, das ist nicht in meiner Hand. Es gibt einen Teil, wo ich eben nicht kann, wo ich nicht im Griff habe, wo nicht in meinen Händen liegt. Und genau das Gleiche sagt unser Text, den wir hier vor uns haben. Um sicher am Ziel von unserem Ende, von unserem Leben am Ende anzukommen, da gibt es einen Teil, da werden wir in die Verantwortung eingebunden. Und es gibt einen Teil, das liegt nicht in unserer Hand. Und so werden wir in unserem Text zuerst von Gott in die Verantwortung eingebunden. Ganz schön der Reihe nach bei unserem Text. Zuerst werden wir von Gott in die Verantwortung eingebunden. Da werden uns zwei Sachen gesagt. Das Erste, Vers 19, ich lese es nochmal, was heißt: legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Oder im Griechischen heißt es eigentlich ganz kurz: löscht den Heiligen Geist nicht aus. Oder legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Das ist ja genau das Gleiche, nur anders formuliert. Und beachtet die Formulierung. Das heißt nicht, bringt das Wirken des Heiligen Geistes in den Gang. Es heißt auch nicht, zündet das Feuer des Heiligen Geistes in euch an. Warum heißt es nicht so? Ganz einfach, weil man das ja nicht könnt. Das können wir ja gar nicht. Weil der Heilige Geist, das versucht auch einfach darzustellen, ein grosses Geschenk ist, wo Gott an Pfingsten das erste Mal über die Gemeinde ausgossen hat. Der Heilige Geist ist ein riesiges Geschenk, wo noch heute jedem, der aufrichtig zu Jesus kommt, wird das Geschenk vom Heiligen Geist geschenkt. Etwas Wunderbares. Der Heilige Geist ist etwas unglaublich Grossartiges. Eigentlich können wir nie genug danken für das riesige Geschenk. Denn nur der Heilige Geist ist eine persönliche, pulsierende Verbindung zu Jesus möglich, real möglich. Nur der Heilige Geist ist eine persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, real erlebbar. Müsst ihr das mal überlegen, ohne den Heiligen Geist wäre unser Christsein eine tote Buchreligion. Hätten wir vielleicht die Bibel und dort können wir lesen, was wir tun sollten. Und wie es wäre, wenn das eben echt und erlebbar wäre. Ein riesiges Geschenk ist mir in der Stille nochmal neu gross geworden und vorbereitet. Der Heilige Geist ist ein unglaublich grossartiges Geschenk. Denn durch das Geschenk sind wir eben angeschlossen, ich versuche es auch ein bisschen darzustellen, angeschlossen am Kanal, am Strom von der Liebe Gottes. Durch den Heiligen Geist darf ich persönlich angeschlossen sein am Kanal auch von der Kraft Gottes. Ich darf angeschlossen sein am Kanal von der Liebe Gottes. Und das fließt dann in unser Leben hinein und es darf sogar weiter fließen ins Leben von anderen Menschen. Ein Beispiel dazu habe ich auch wieder um Erlaubnis gefragt. Ich war bei Ritzmanns auf Besuch, Das Heidi war ja einige Zeit im Spital, sie hatte schwere Tage gehabt. Und dann ist sie, hat sie heim dürfen oder heim müssen, gell, beides ein bisschen. Und dann zum Heimgehen ist das Rollstuhltaxi bestellt worden mit einem Chauffeur. Und der Chauffeur, der ist eben das Heidi holen und der hat gesagt, so etwas hätte er noch nie erlebt. Der ist ja schon lange Rollstuhl-Taxi-Chauffeur. Es ist nämlich lang gegangen, bis der Transport abgewickelt werden konnte. Wo nämlich das Heidi rausgefahren wurde, ist da jemand vom Pflegepersonal gekommen und hat sie umarmt und hat gesagt, hey, das war schön, sie zu pflegen. Und da kommt wieder jemand, sind sie ein bisschen gefahren. Frau Ritzmann, wieder Umarmung. Wir haben sie so gern gehabt. Und immer wieder, sie sind immer noch wieder ein Stückchen gefahren, und wieder jemand vom Spital und umarmt sie. Und der Rollstuhlfahrer oder der vom Taxi, die haben schon Mengen Transport erlebt, und sagt, so etwas habe ich noch nie erlebt. So einen Auszug aus einem Spital. Was ist denn mit dem Grund? Wir kennen die Heidi ein bisschen. Ich denke, das, was da vorne steht, an dem Bild, haben die Leute gemerkt, vielleicht nicht bewusst, da fließt etwas. Und man nicht bei allen Menschen, die man als Patienten hat. Da fließt etwas von dem Frieden Gottes, von dieser Liebe Gottes. Durch den Heiligen Geist, sie haben das vielleicht nicht können sagen oder definieren, aber sie haben gemerkt, da ist etwas Spezielles. Und das ist das Grossartige an dem Geschenk vom Heiligen Geist. Aber jetzt steht in unserem Text, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Wo liegt also unsere Verantwortung? Der Text zeigt es uns und man kann es auch gut an dem Schema zeigen. Oder ich habe es noch versucht, so ein bisschen darzustellen. Es geht darum, dass wir den Fluss, den geschenkten Fluss vom Heiligen Geist in unserem Leben nicht behindern. Da ist unsere Verantwortung, dass es keine Verengung gibt in dem Kanal vom Heiligen Geist. Wir wissen alle, dort, wo die engste Stelle ist, so das bestimmt der Fluss. Es geht darum, dass ich kein Hindernis aufkommen lasse, wenn der Heilige Geist fließt in meinem Leben. Und wenn eins kommt, so Steine kommen, dass man sie wieder ausräumt. Oder konkret und einfach ausgedrückt heisst das, dem Heiligen Geist kein Hindernis im Weg legen, dass ich keine bewusste Sünde in meinem Leben als Christ toleriere. Was heisst das? Das heisst nicht, dass ich einmal ab und zu in eine Sünde hineingehe, dass ich zum Beispiel mal etwas sage und merke, oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Das ist nicht das gemeint. Sondern bewusst keine Sünde in meinem Leben tolerieren heisst das, ich weiss, es gibt Sachen in meinem Leben, die Gott nicht gefallen. Ich weiss es, aber ich will trotzdem festhalten. Oder ich meine, ich kann nicht anders. Das könnte zum Beispiel unsaubere Fantasien sein, in meinen Gedanken, die ich pflege. Das können Beziehungen sein zu anderen Menschen, die ich nicht mag. Und denen, die ich immer wieder mal spüren muss, dass ich es nicht mag. Und ich weiss, es ist nicht richtig von Gott und trotzdem mache ich es immer wieder. Dann will ich daran festhalten. Oder Prioritäten setzen. Das war immer wieder das Thema im Thessalonicherbrief. Ich weiss, es ist von Gott nicht richtig und trotzdem beharre ich in diesen Sachen, die ich daran festhalte. Aber jetzt heisst da, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Ich könnte jetzt da noch manches aufzählen, was da für Hindernisse gibt und gibt, um das Fliessen vom Geist Gottes zu behindern. Aber das Geniale ist bei dieser Aufforderung, dass der Heilige Geist tatsächlich Kraft schenkt, dass ich alle Hindernisse kann ausräumen, wo der Fluss hindern zum Fliessen. Und die Bibel zeigt uns auch an verschiedenen Stellen, es gibt ganz einen einfachen Weg. Wenn wir all die Steine, die da manchmal reinkommen, in den Fluss, die Hindernisse, können wegräumen. Und der Weg heisst, dass ich oft einfach meinen Stolz und meinen Eigensinn ans Kreuz bringe. Dass ich den Schaffhauser Bock, der in mir ist, oder der Appenzeller Bock, oder der Rintaler Bock, oder wo wir herkommen, der Emmitaler, Zwängring, es dort sagen. Das ist überall das Gleiche, in jedem Kanton. Und den spüren wir oben. Also ich den bewusst immer wieder zum Kreuz bringe. So wie es der Lieder dich da ganz einfach gesagt hat, gibst du deinen Willen dran, der Eigensinn, der Stolz, ist alles andere schon getan. Warum? Weil der Heilige Geist das andere macht. Aber der Heilige Geist zwingt nie unseren Willen. Sondern er schafft nur in Einklang, in Übereinstimmung mit unserem Willen. Darum kann ich sagen, nein, ich bleibe in dem, wo Gott nicht gefällt. Aber wenn ich sage, nein, ich gebe meinen Stolz, meinen Eigensinn dran, in dieser Sache, was vielleicht ist. Der Heilige Geist, er schafft das, dass der Fluss wieder zum Fliessen kommt. Und das ist hier angesprochen. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Und es lohnt sich, die Rechnung gut zu machen. Wir können nur mehr gewinnen. Wir können nichts verlieren. Und so wird der Friede Gottes und die Liebe Gottes und die Freude Gottes ungehindert fliessen. Sogar dann, wenn es uns nach aussen nicht so gut geht. Das hat mich so bewegt, das Beispiel von Heidi. Das dürfen wir doch einmal erzählen zur Ehre Gottes. Auch dann fliesst der Kanal vom Friede Gottes, von der Liebe Gottes. Sicher am Ziel ankommen. Also in diesem Text reden wir zuerst, wo tut Gott uns zuerst in die Verantwortung einbinden. Das war das Erste und jetzt kommt noch etwas Zweites, eine interessante Aussage, die ich auch lange darüber nachgedacht und brütet. Wenn es weiter heisst, im nächsten Vers, im 20. Vers, da wird aber gerade nochmal in die Verantwortung eingebunden, dass wir sicher letztendlich am Ziel ankommen, wenn es heisst, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Da müssen wir zuerst einmal die Frage stellen, ja gilt denn das eigentlich auch für die FEG? FEG ist ja nicht so eine super charismatische Gemeinde. Gilt doch nur für die Sieben. Geht nicht über Geringschätzung über prophetische Aussagen hinweg. In den 80er und 90er Jahren sind in den USA, ist neue so, man sieht das Bild fast nicht, soll symbolisch ein bisschen zeigen, ist eine sogenannte Prophetenbewegung neu aufgekommen. Und die Prophetenbewegung, die hat die Ausdrucksform viele so gehabt, so spricht der Herr. So spricht der Herr, dass vor dem Jahr 2000 noch eine grosse Erweckung geht in den USA. Oder so spricht der Herr, dass der damalige Präsident Clinton doch noch bald wird bekehren. So spricht der Herr. Da heißt es, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Doch das Thema Prophetie oder prophetische Rede ist ja oft das Thema, das uns manchmal ein bisschen Angst macht, das uns ein bisschen unsicher macht. Und da ist es hilfreich, wenn wir mal fragen oder zuerst fragen, was sagt denn die Bibel überhaupt über prophetische Rede? Was ist das überhaupt? Und wenn wir das Alte wie das Neue Testament durchgehen, dann merken wir, dass in den meisten Fällen Prophetie der Bibel gar nicht auf die Zukunft ausgerichtet ist, sondern vielmehr auf die Gegenwart. Prophetische Rede hat oft vor allem eine seelsorgerliche, wegweisende Funktion und ist auf Gegenwart ausgerichtet. Ich bringe zwei Beispiele. Das erste aus dem Neuen Testament, wo der Apostel Petrus prophetisch die Unaufrichtigkeit von Ananias und Sapphira aufdeckt hat. Oder im Alten Testament der Prophet Nathan, der im Auftrag Gottes die Aufgabe hatte, den versteckten Ehebruch vom David prophetisch aufzudecken. Und das Gleiche sagt uns auch das Neue Testament. Ich glaube, es ist schon da vorne die Stelle. 1. Korinther 14, Vers 3, wo es ja Verschiedenes heisst über Geistesgaben. Da heisst es, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung, zwei Beispiele habe ich gebracht, zum Aufdecken, zur Ermahnung und zur Tröstung. Das sind also die drei Hauptaufgaben von prophetischer Rede. Die Zukunft ist nicht einmal erwähnt, obwohl sie da auch mit hineingehört. Aber nur in einem kleineren Mass. Und die Hauptaufgabe von prophetischer Rede in der Bibel ist, wie wir es hier vorne lesen, ist Erbauung, ist Ermahnung, oder Aufdeckung, oder ist Tröstung. Und jetzt kommen wir auf die Frage, ja, wie merke ich denn, dass etwas eine prophetische Aussage ist, wie es heisst in unserem Text? Also das kann man ganz einfach beantworten. Eine prophetische Aussage ist dann, wenn ich merke, ich bin gemeint. Bei einer Aussage. Wenn ich merke, das hat mich jetzt getroffen. Das passt genau in meine Situation hin. Das war jetzt gerade für mich gewesen. In Sprüche 25, Kapitel, Entschuldigung, Sprüche 25, Vers 11 heißt es, ein Wort geredet zur rechten Zeit, das ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Ein sehr schöner Ausdruck, was prophetische Rede ist. Ein Wort geredet zur rechten Zeit. Und ich merke, das haben wir alle schon erlebt, prophetische Rede. Nachher, das passt jetzt. Das ist genau das Richtige. Gott meint mich. Bei mir hat es eingeschlagen. Oder wie man denn das einmal ausdrückt. Das passt gerade für mich. Das war jetzt gerade eine Antwort gewesen. Das ist immer prophetische Rede. Das geschieht in einer Predigt. Das kann geschehen, aber auch im Gespräch draussen, im Foyer, wo man miteinander redet. Und dann reden wir etwas, kommt eine Aussage, wo man, oh, das war jetzt gerade eine Antwort gewesen. Das hat jetzt gerade gepasst für mich. Oder das kann sein am Telefon. Oder wenn wir jemandem ein Kärtchen schicken. Ich habe schon manches prophetisches Kärtchen bekommen. Es hat gepasst. Der andere hat es gar nicht gewusst. Oder ein Besuch. Ich war kürzlich an einem Seminar und ich sitze da bei vielen anderen Leuten und ich habe plötzlich, wo der Referent redet, gemerkt, Matthias, das ist jetzt für dich gewesen. Der hat mich ja gar nicht gekannt. Der hat nicht gesagt, so spricht der Herr. Aber ich habe gemerkt, das ist etwas, was du zu beherzigen hast. Oder einmal, Eliane, ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich das sagen darf, weil du bist so positiv, da muss ich gar nicht fragen. Schon länger her läutet mir Eliane Gasser am Morgen ins Büro an und sagt, Matthias, ich weiss nicht, warum ich dir anrufen muss, aber ich habe den Eindruck, ich muss dir jetzt anrufen und muss dir ein Bibelwort vorlesen. Das hat sie gemacht und wieder abgehängt. Ich weiss nicht mehr, was denn war, was ich noch weiss, dass ich ziemlich frustriert war wegen etwas. Ich weiss das nicht mehr wegen was. Prophetische Wort hat so gewirkt. Das ist prophetische Rede. Haben wir das nicht auch schon erlebt? Oder ein Kärtchen. Oder ein Telefon, das einfach gepasst hat. Das ist prophetische Rede. Die meisten von uns, die wir gläubig sind, sind doch durch prophetische Rede zum Glauben gekommen. Überlegt mal, wie sind wir zum Glauben gekommen? Ich mag mich erinnern, wie ich zum Glauben gekommen bin. Ich war 15, bin im Gottesdienst gehockt. Wie es Tini etwa macht, ich wüsste, wenn ich in dieser Situation würde ich es auch machen, stopp. Also wir haben keine Bohren gehabt, wir müssen dann drinnen sitzen, so gelangweilt. Ich habe Eltern gehabt, die gesagt haben, bis du zur Schule auskommst, kommst du in den Gottesdienst und ich danke noch heute. Wir haben nicht mehr diskutieren in unserer Familie. Vielleicht wäre ich heute gar nicht gläubig, wenn meine Eltern nicht so gewesen wären. Und ich sitze so gelangweilt im Gottesdienst und plötzlich kommt prophetische Rede, wo derart eingeschlagen hat. Und ich gemerkt habe, jetzt ruft mich Jesus in die Nachfolge. Es redet nicht mehr der da vorne. Prophetische Rede. Und ich glaube, alle, wenn wir noch ein bisschen zurückdenken, was ist der Anstoß? Meistens ist es prophetische Rede. Wir haben es vielleicht noch gar nicht gemerkt, dass das prophetische Rede ist. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Und darum sagt der Apostel Paulus wahrscheinlich auch im Vers 25 von unserem Text, betet auch für uns. Und da meint er sicher auch, dass der Dienst, den er tut in der Gemeinde, auch prophetische Wirkung darf haben. Und darum ist das Gebet für den Gottesdienst und für die Gemeinde so wichtig. Ich freue mich immer für alle, die kommen für das Gebet vorher. Oben, am 9. Ich freue mich für alle, die kommen da am Dienstagabend, wo das Gebet für die Gemeinde so wichtig ist. Und vielleicht haben wir keine Zeit, am Morgen schon vorher ins Gebet zu kommen. Aber wir machen es vielleicht daheim, Herr. Red du durch den Gottesdienst. Wie das Zitat ist, wo der Gerd nochmal hat aufleuchten lassen von dieser Irene Loh. Das ist eine Frau, die an prophetische Rede geglaubt hat und sie erlebt hat. Oder vielleicht vor dem Gehen, wenn wir reinkommen, noch einen Moment still sind, absitzen. Herr, red du heute. Auch prophetisch. Auch weissagen. So etwas Wertvolles. geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Möchte ich gerne noch ein bisschen bei diesem Thema bleiben. Wir kommen ja nicht bei jedem Gottesdienst auf das Thema. Was heisst das? Nämlich geringschätzig. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Ich möchte ein ganz praktisches Beispiel machen, dass man auch, was ist da damit gemeint oder was könnte gemeint sein? Ich höre zum Beispiel eben eine Aussage, wie ich es vorher schon gesagt habe, und ich spüre, und das kennen wir alle, das ist wahr. Das ist wahr. Und das trifft mich. Und das ist an mich gerichtet. Und das stimmt von Gott her. Aber gleichzeitig ist es uns furchtbar unangenehm. Kennen wir das? Wisst ihr, wer der nächste Prophet oft in unserem Leben ist? Man kann gross theologisch diskutieren, wer ist jetzt ein Prophet in der Gemeinde? Ist der Samuel ein Prophet oder nicht? Oder ist der Daniel ein Prophet? Ich mag die Diskussionen gar nicht so. Ich sage nicht, dass ich richtig liege, aber ich mag das nicht so. Das ist viel näher prophetische Rede. Wisst ihr, wer der nächste Prophet ist, wenn wir geheiratet sind? Oft. Einer, den wir nicht immer so mögen. Das ist meine Frau. Und die sagt manchmal Sachen, die stimmen dummerweise. Aber die ich nicht gern höre. Ja, wir können uns auch tätscheln. Und umgekehrt. Und manchmal hören wir es nicht gern. Sagen, muss man das wieder sagen? Ich muss mich jetzt da nicht ändern. Ja, da fängt es schon an. Prophetische Rede verachtet nicht. Wenn wir gar nicht überlegen, wer ist jetzt in der Gemeinde alles ein Prophet? Oder wir sitzen in der Predigt und es trifft uns. Wir merken, es ist wahr. Aber es passt mir nicht. Ja, was kann man da machen? Ja, der da vorne, der hat ja auch Fehler. Oder ein anderes Beispiel, wie es heute leider viel vorkommt. Man sucht die Seelsorge auf und das ist gut, weil man ein Problem hat. Aber wehe, der Seelsorger sagt nicht das, was man gern hört. Wehe, der Seelsorger tut einen wunden Punkt ansprechen. Da bricht man sofort ab. Und im ganzen Land wird der Seelsorger verbrüllt. Und einige wechseln darum auch dauernd die Gemeinde. Sobald man einmal prophetisch etwas anspricht, ist gerade fertig. Merken wir etwas, ist ganz nach. Und so gäbe es noch manches Beispiel, vielleicht auch draussen. Im Feuer, wir reden miteinander, kommen wir aufs Thema. Der eine sagt etwas, und ich merke, das ist wahr. Aber es passt mir nicht. Ja, was kann man da denken? Ja, der soll mal von der eigenen Tür wischen. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg. Ich habe dem lang nachgedacht, dem Thema. Und ich glaube, dass der Text recht hat. So wie es da steht. Der Text zeigt uns nämlich, das Hauptproblem ist nicht, dass es zu wenig prophetische Rede gibt in der Gemeinde. Und ich wage zu behaupten, dass das Hauptproblem auch in den FEGs und auch bei uns ist, nicht, dass wir zu wenig charismatisch sind. Sondern das Hauptproblem ist es anders. Das prophetische Rede, wo da ist, wo passiert, und die passiert viel, bin ich überzeugt davon, dass sie oft leichtfertig in den Wind geschlagen wird. Der Text zeigt uns noch eine andere Problematik in Bezug auf prophetische Aussagen, nämlich die Problematik, dass menschliche Eindrücke oder menschliche Gefühle oder menschliche Ideen mit Gottes Reden verwechselt wird. Und ich kann es vielleicht auch so formulieren, dass bei menschlichen Eindrücken wir uns blenden lassen von übernatürlichen Begleiterscheinungen. Und darum heisst da noch etwas mehr über prophetische Rede. Ja, erst einen Teil gelesen. Ich lese nochmal das Ganze. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Prüft alles. So können wir der Herausforderung begegnen. Das ist der Maßstab. Zu prüfen. So spricht der Herr. Jemand hat einmal gesagt, das ist immer dann sicher richtig, wenn wir noch ein Wort mehr anhängen. So spricht der Herr Müller oder der Herr Meier oder der Herr Welz. Je nachdem, dann ist es immer richtig. Aber ob es immer vom Herr ist, sagt uns da, die Bibel soll geprüft werden. Und was ist denn der Maßstab? wo man prophetische Aussagen könnte und sollen prüfen. Ich weiss, es ist nicht immer ganz einfach, und doch, es ist der Maßstab, nämlich, wer schon geschaut hat dafür, er weiss, es sind die klaren Aussagen, ich sage es bewusst so, die klaren Aussagen vom Wort Gottes. Ich sage euch ganz ehrlich und offen, es gibt eine Tendenz, die ich im evangelikalen Lager beobachte, wo mir bange macht. Wisst ihr, welche Tendenz? Dass man mit prophetischen Bildern oft das Wort Gottes aushebelt. Versteht ihr das? Dass man sagt, ich habe eine prophetische Eingebung vom Herrn, wo aber, wenn man sie genau anschaut, das Wort Gottes ausgespielt wird. Ich könnte mehrere Beispiele nennen dazu. Und schon im Alten Testament klagt ja Gott über gewisse Propheten, die immer nur sagen, Friede, Friede, Friede. Wenn Menschen nach dem Mund redet. Und wenn wir genau schauen, Propheten im Alten Testament, was haben die für eine Aufgabe gehabt? Nicht gerade so eine angenehme. Vielfach haben sie müssen Sünde als Licht führen. Und Gericht ankündigen. Mir hat kürzlich jemand gesagt, ich habe eine prophetische Ausbildung gemacht, da habe ich geheißen, das Negative darfst du nie sagen. Uiuiuiui. Prüft alles. Und trotzdem, was da steht, stimmt. Prüft alles und was gut ist, da steht nicht, was euch passt, sondern was gut ist, das nehmt an. Ich habe kürzlich prophetische Rede erlebt, wo ich sagen musste, so wohltuend. Meine Frau und ich, wir sind an einem Seminar in St. Gallen kürzlich zum Thema Ehe, wo ein Mann referiert hat, der über 70 ist, der seit Jahren Ehe-Therapeut und Seelsorger ist, ein Psychologe, aber ein bibelfundierter Mann. Und er hat mehrmals in dieser Tagesschule erzählt, dass er mit Hilfesuchenden vis-à-vis gesessen ist und einfach nicht mehr weiter gewusst hat. Und während dem seelsorgerlichen Gespräch hat er gesagt, Herr, ich weiss nicht mehr weiter, zeig mir einen Weg. Und dann hat er tatsächlich ein Bild bekommen. Und er hat dann das Bild diesen Leuten aufgezeichnet. Heute gibt es ganze Bücher von diesen Bildern. Und mir hat das so wohl da. Das sind alles Bilder, ich bin ein kritischer Zuhörer, die ganz in der biblischen Linie drin sind. Und die Bilder haben so vielen Menschen geholfen. Im seelsorgerlichen Bereich. Das gibt es also heute noch. Und darum müssen wir das auch ernst nehmen. Sondern prüft alles. Und was gut ist, das nehmt an. Jetzt komme ich noch zum letzten Teil. Sicher am Ziel ankommen. Wir haben gesehen, es gibt immer einen Teil, wenn wir auf einer Reise sind, wenn wir am Ziel ankommen, wo wir selber verantwortlich sind. Und so macht es Gott auch. Er bindet uns mit in die Verantwortung. Wenn sie sehen, den Heiligen Geist nicht auslöschen, den prophetische Reden nicht verachten. Und jetzt kommt der Teil, der eben nicht in unserer Hand liegt. Und ich denke, das ist der grössere Teil und der wichtigere Teil. Und der umhüllt letztendlich auch den Bereich, wo wir persönlich verantwortlich sind. Ich lese aus dem Text gerade weiter ab Vers 23, was heisst, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Das ist der Bereich, der nicht in unseren Händen liegt. Und ich glaube, wir können so überschreiben, Gott tut letztendlich alles, dass wir sicher am Ziel ankommen. Warum? Weil er treu in Person ist. Wir haben es gelesen und gehört. Weil er niemand will auf halbem Weg, weil er nicht will, dass wir auf halbem Weg stehen bleiben. Es gibt jemanden in meinem engsten Verwandtenkreis, eine Person, wo jahrelang zögert hat, im Glauben einen Anfang zu machen, in die Nachfolge von Jesus einzusteigen, aus dem einzigen Grund, weil er Angst hatte vor dem Versagen. Er hat sich immer so ein bisschen als Versager gefühlt und hat gedacht, es hat doch keinen Sinn, mit dem Christsein in die Nachfolge einzusteigen. Ich schaffe es sowieso nicht, am Ziel anzukommen. Ich bin immer ein Versager. Heute ist die Person älteste in einer Gemeinde. Aber jahrelang gelähmt von diesem Gedanken. Ich fange ja gar nicht, hat ja keinen Sinn. Ich komme ja eh nicht ans Ziel. Und da steht, Gott tut alles, dass wir sicher am Ziel ankommen. Ich möchte ein paar Sachen nochmal rausgreifen. Was da heisst, der Gott des Friedens selbst helfe euch, ein geheiligtes Leben zu führen. Der Begriff ist uns ja mehrmals schon begegnet, jetzt im Thessalonicher Brief. Und am Schluss nochmal, in dem Fall ist ja wichtig, ein geheiligtes Leben. Wenn man genau lesen, heisst sogar, der Gott des Friedens selbst helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Das war immer wieder das Thema von diesem Brief. Was ist es denn, ein geheiligtes Leben? Ich möchte nochmal wiederholen, schon im Alten Testament, woher kommt ja der Begriff, hat es ja verschiedene Töpfe und Gefäße gegeben im Tempel. Und das sind eben geheiligte Gefäße gewesen. Das sind Gefäße gewesen, die nur ausschließlich für den Gebrauch im Tempel bestimmt gewesen sind. Darum geheiligt. Also, die hat man nicht dürfen heimnehmen und Spiegeleier bröteln damit, dann wäre es entheiligt worden. Sondern nur für den Gebrauch im Tempel bestimmt. Und das Bild wird da gebraucht im Neuen Testament. Ich darf auch ein geheiligtes Gefäß sein als Christ in der Hand von Jesus. Denn mit allem, was ich bin und habe, gehöre ich zu Jesus. Und ich darf mich jetzt von ihm brauchen lassen. Ich darf mich von ihm verändern lassen. Und so wird mein Leben ihn immer mehr ehren. Der Gott des Friedens selbst, er helfe euch, ein geheiligtes Leben zu führen. Das heisst also nicht, dass ich mich immer wieder das ganze Leben muss in den Hintern zwicken. Sondern es heisst eigentlich nichts anderes, ihn wirken lassen in meinem Leben. Ihm nicht immer reinreden. Die Heiligung geschehen lassen. Schau nochmal das Bild vom Werner, er hat eingecheckt, er hat die Verantwortung wahrgenommen, jetzt sitzt er im Flugzeug oder ist im Flugzeug gesessen. Was hat er da noch müssen machen, wenn er im Flugzeug gesessen ist? Was hat er sollen machen? Was hat er auch gemacht? Ja, ein Pilot vertrauen, hätte sie anders können machen. Können sagen, also nach Beleg, da geht doch noch mehr so. Und an Türen poldern, vorne im Cockpit und im... So machen wir es manchmal in unserem Christenleben. Und das Steuer dem Piloten wegnehmen. Drinnen sitzen bleiben. Das ist Heiligung. Ihn wirken lassen. Die Heiligung an mir geschehen lassen. Ihm nicht immer reinreden. Dort tut alles, dass wir sicher am Ziel ankommen. Und das heisst weiter noch, er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Körper. Das heisst, Gott selber bewahrt unseren Geist. Er will sorgen, dass unsere Jesus-Beziehung bis am Ende lebendig bleibt. Gott selber will unsere Seele bewahren, unseren Geist und auch unsere Seele, dass unsere Seele, unser seelisches Leben in Einklang ist, mit der Jesus-Beziehung verbunden bleibt. Er bewahrt auch unseren Körper, alles, was wir tun und lernen, unseren Händen, unseren Füßen. Dass es ebenfalls in Einklang bleibt mit dieser Jesus-Beziehung, mit dem Fluss vom Heiligen Geist, unser Leben. Und jetzt heisst es noch etwas am Ende, vielleicht sind wir auch schon darüber gestolpert, ganz etwas, was ihm fast ein bisschen Angst macht. Was heisst, am Ende vom Leben, wenn Jesus wiederkommt, heisst, ich zitiere wörtlich, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Oh. Hast einen höheren Anspruch. Dass nichts an euch ist, was Tadel verdient. Da muss ich also fehlerlos sein am Ende vom Leben. Perfekt sein. Ich mache wieder ein Beispiel. Mein Vater war 60 Jahre lang Christ und kurz vor seinem Tod war er ganz schwach. Das war eine grösste Anfechtung. Das hat mich enorm bewegt. Ich komme zu ihm und er sagt zu mir mit Angst erfülltem Gesicht, Matthias, langet es mir recht für den Himmel? Das vom eigenen Vater, ich kann euch sagen, das ist mir schon noch ein, ich habe noch nie so etwas gehört von ihm. Langet es mir für den Himmel? Versteht ihr das? Er steht am Ende vom Leben und schaut vielleicht ein bisschen zurück und denkt, das hätte ich anders können machen. Jenes hätte ich besser können machen. Und wenn ich nochmal vorne könnte anfangen, vielleicht in den Kindererziehung oder die anderen fragen, würde ich es da und da ein bisschen anders machen? Kennt ihr das? Und jetzt stehst du vor der Ewigkeit. Und jetzt steht da noch, dass nichts an euch ist, was Tadel verdient. Versteht ihr das? Langet es mir überhaupt? Was ist da damit gemeint? Da müssen wir andere Stellen vom Neuen Testament zustellen, dass wir das verstehen, was da gemeint ist. Das versucht ich dreifach auf den Punkt zu bringen. Das heisst, dass man bis aufs Ende von unserem Leben da darauf vertrauen, dass der Männerchor am Anfang gesungen hat. Dass letztendlich nur das gilt, was Jesus Christus für uns da hat. Das ist gemeint. Zum Beispiel im Kolosser und im Epheserbrief steht es wörtlich so, dass das Opfer von Jesus am Kreuz uns makellos, uns tadellos, wie es da steht, vor den Vater gestellt hat. Und auf das können wir bauen. Das war für mich ein bewegender Moment. Mein Vater, ich habe dann gefragt, ja, gibt es noch ein Hindernis? Das mache ich ja sonst auch immer wieder. In der Seelsorge, der eigene Vater fragen, warum gibt es noch ein Hindernis? Und dann durfte ich vor allem noch einmal vom Evangelium sagen. Vati, nur da gilt, wo Jesus Christus für dich da ist. Das hat er ja gewusst. Aber er war in einer Anfechtung und hat es wieder im Glauben erfasst. Setzet eure Hoffnung, seit der Apostel Petrus, ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird bei der Endoffenbarung, sprich Wiederkunft Jesu Christi. Oder wie es der Zinzendorf sagt in einem Lied, einer der Gründer vom Pietismus, so sagt, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, das ist tadellos. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich werde zum Himmel eingehen. Und das ist das Schöne. Gott tut alles oder er hat schon alles da, dass man sicher am Ziel könnt ankommen. Unglaublich schön. Und das umfasst oder umschließt letztendlich auch den Bereich, den wollen wir nicht weglassen. Wir haben dann auch angeschaut miteinander heute Morgen, wo man selber in die Verantwortung eingebunden werden. Aber es führt uns in die Freiheit. Es tut uns entlasten. Gott tut letztendlich alles, dass wir am Ziel ankommen. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir diese Freiheit in Christus, die aus dem ganzen Brief rauskommt, in der Tiefe können erfahren und auch im Alltag befreiend können erleben. Und ich möchte jetzt auch darum beten. Darf ich euch bitten, dazu aufzustehen? Jesus Christus, wenn wir über diese Texte nachdenken, auch aus dem 1. Thessalonicher Brief, merken wir, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir dich finden. Du hast uns gesucht. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir sicher ans Ziel kommen. Aber danke, Jesus, dass du alles da hast. Dass dein Leiden und Sterben eine ewig gültige Wirkung hat. Und danke, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Dass wir dürfen tadellos durch dich, Jesus, vor den Vater gestellt sein. Und danke, Jesus, dass du heute alles tust. Dass wir sicher am Ziel ankommen können. Dass du uns hilfst, ein Leben zu führen, das dich ehrt. Ohne, dass wir uns verkrampfen müssen. Danke, dass du uns bewahrst auf den Tag, den wir auch gehört und gelesen haben. Und hilf, dass wir unsere Verantwortung immer wieder wahrnehmen, dass wir deinen guten Geist nicht dämpfen. Hilf uns, dass wir prophetische Aussagen, und wir merken, die sind für mich, nicht einfach gering achtet. Und wir bitten dich, dass du jetzt auch die segnest, die heute nicht da sind, die körperlich schwach sind. Segne die Angefochtenen. Und wir bitten dich auch für die Jungen am Krea, dass du ihnen heute begegnest, auch von deinem Wort her. Amen.